Erfüllt. Drei Arten, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Darüber werde ich heute Morgen sprechen, aber vorher muss ich noch ganz liebe Grüße von meiner Familie ausrichten. Zumindest von denen es gut geht, liebe Grüße, und von den anderen einfach nur, ja, Grüße. Zwei Kinder sind mit Husten und total verschleimten Hals und eine verschleppte Bronchitis im Bett geblieben heute, und meine Frau ist auch dort. Wir haben ja vier Kinder, unser Ältester ist mit der Bahn schon nach Bielefeld gefahren, weil wir dort auch unseren Gottesdienst haben. Hier in Paderborn, wie du schon sagtest, treffen wir uns als Kleingruppen, und einmal im Monat haben wir ein Kleingruppentreffen mit allen zusammen. Das nennen wir dann Microchurch. Ja, bei uns ist ganz vieles auf Englisch, aber dadurch ändert sich eigentlich auch nichts. nur, dass wir halt englische Begriffe haben. Und jetzt werde ich heute über den Heiligen Geist sprechen und drei Arten, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es, ich sage einfach mal so frech, du, das macht man unter freie kirchlichen Christen so, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Thema. Dann denkst du, meine Güte, heute ist Ewigkeitssonntag. Und dann kommt dieser Hayupai aus dem ICF und redet über den Heiligen Geist. Es wird sich verknüpfen lassen. Sehr, sehr gut. Ich habe einen Bibeltext hier, und der genau darauf eingeht. Und ich mache was sehr Deutsches. Ich werde den Text grammatikalisch untersuchen. Und ich werde theoretisch über den Heiligen Geist sprechen. Und drei Aspekte in dem Text finden. Und dem kann man dann gedanklich zustimmen oder vielleicht das auch anders sehen. Aber ich werde niemanden zu etwas überreden oder zwingen, was du nicht möchtest. Das gibt es ja manchmal beim Thema Heiliger Geist, dass Menschen hart überfordern können. Aber der Heilige Geist überfordert nicht. Der Heilige Geist überfordert nicht. Aber ich hoffe, dass etwas von diesem Bibeltext durch den Kopf tatsächlich ins Herz rutscht. Das wäre schön, oder? Das wäre schön. Fangen wir mal an. Und zwar lesen wir da bei Epheser 15, geht schon los: Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Erstmal nur bis dahin. Gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Als meine Großmutter gestorben ist und wir in die Schweiz gefahren sind, sie wohnt in St. Gallen, habe ich die ganze Fahrt mit meinem Vater darüber gesprochen, wie ihr Leben war. Und an diesem Tag der Beerdigung, und das war ein langes und erfülltes und eigentlich auch zum Teil wirklich entbehrungsreiches Leben, aber trotzdem ein gutes Leben, ein schönes Leben, kam die ganze Zeit die Frage in meinem Kopf: Wie möchte ich denn leben? Sie hat den Lauf vollendet. Im Volksmund Totensonntag oder Ewigkeitssonntag viel genauer. Menschen, die vor uns gegangen sind und den Lauf vollendet haben, stellen für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, immer die Frage: Wie möchte ich denn jetzt leben? Wie wollen wir denn, die wir noch unterwegs sind auf dieser Erde, wie wollen wir unser Leben gestalten? Und Paulus sagt, schreibt an die Christen in Ephesus: Gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Mose schreibt: Gott lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn wir daran denken, dass das Leben endlich ist und wir nicht unendlich viel Zeit zur Verfügung haben, vielleicht hilft es uns zu fragen, wie sollen wir dann die Zeit füllen? Und jetzt sagt er: Macht den bestmöglichen Gebrauch aus eurer Zeit. Gerade weil ihr in einer schlimmen Zeit lebt oder weil wir in schlimmen Zeiten leben. Ja, da hat mich der Text total abgeholt. Das glaube ich schon. Also ich glaube, die war noch immer irgendwie schlimm, oder? Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ein bisschen schlimmer ist es schon geworden. Ich meine, die waren noch immer gut. Und irgendwie ist es auch besser geworden auf eine Art und Weise. Wir können leichter mit Menschen kommunizieren, über der ganzen Welt verstreut. Das konnte ich in meiner Kindheit nicht. Für meine Kinder ist es normal, dass man zoomt. Für uns ist das nicht egal, normal. Meine Mutter war mal bei uns, und dann sagte sie zu meinen Kindern, die noch klein waren: So, jetzt will ich nach Hause, ich möchte mit Opa noch ein bisschen, was hat sie gesagt? Ich möchte mit Opa noch ein bisschen Zeit haben. Sie hat ein anderes Wort gesagt als reden, irgendwie quatschen oder so. Und dann fragt der Kleine: Quatschen, was ist das? Ist das Zoomen? Ja, so ungefähr, nur ohne Zoom, so direkt von Angesicht zu Angesicht. 3D. Für die völlig normal. Die Zeiten, also technologisch hat es sich weiterentwickelt, ist besser. Aber irgendwie, wenn wir in die Welt schauen, ist es auch irgendwie schwieriger geworden, oder? Kriege, die näher ranrücken oder die in Israel wieder neu ausbrechen. Banken, Viren, Politiker, Populismus, wo auch immer, was auch immer uns da bewegt, ob von rechts oder von links, Dinge, die irgendwie krasser werden, oder? Hat man so das Gefühl. Und dann kommen Menschen auf mich zu und sagen: Michael, leben wir in der Endzeit? Ich sage: Ja, ganz bestimmt. Seit über 2000 Jahren schon. Aber ein bisschen mehr Endzeit ist es schon als noch vor 2000 Jahren. Wir sind 2000 Jahre näher an der Wiederkunft Jesu. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht, aber ich weiß eins. Diejenigen, die sich nicht davon verrückt machen lassen und trotzdem erwarten, dass Jesus bald wiederkommt, sind Menschen, die mit einer starken inneren Orientierung leben und häufig auch mit einer starken Ausrichtung und einem Ziel und einem Sinn, die weder daran verzweifeln, wie katastrophal die Welt ist, da hätten unsere Vorfahren, also mein Großvater oder Urgroßvater, die hätten auch während des Ersten Weltkriegs verzweifeln können. Die hätten auch während des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs verzweifeln können. Da war ja nicht weniger Endzeit. Also die Zeiten, in denen wir leben, was ich sagen will, ist, gibt Gutes, gibt Schwieriges. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Unser Leben ist begrenzt. Paulus sagt, nutzt die Zeit aus, seid klug. Und was sagt er jetzt? Wenn ihr klug seid, macht euch eine Prioritätenliste und ein gutes Zeitmanagement. Arbeitet ordentlich an den Projekten, dass ihr die Deadlines auch schafft. Nein, das sagt er gar nicht. Es geht bei Paulus nicht um Leistungserbringung oder um Erfüllung von Aufgaben. Nämlich jetzt, was er sagt, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt und versteht, was der Herr von euch möchte. Ja, und jetzt sagt er, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßigen Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Das wäre eine Variante, darauf zu reagieren. Es wird alles schlimmer, lass uns einfach uns betäuben. Und mittlerweile sind wir so viel kreativer geworden in den Betäubungsmitteln, die es so gibt. Alkohol gab es wahrscheinlich schon lange und oft, wenn man merkt, aber wir können ja uns immer mehr noch betäuben, ob durch stoffliche oder nicht stoffliche Sachen. Das wäre ein Fluchtversuch vor dieser verrückten Welt oder dieser irren Zeit, in der wir sind. Da man sagt, nee, mach das nicht. Daraus führt ein zügelloses Leben. Das ist genau das Gegenteil von dem, wo er sagt, darum geht es. Lasst euch, jetzt kommt sein Gegenmittel, das finde ich interessant, lasst euch vielmehr vom Heiligen Geist erfüllen. Ha, da hat er uns nicht Pfingstler und nicht Charismatiker, aber richtig erwischt. Er hätte auch sagen können, die Zeit ist böse, werde klug, lebt nüchtern, predigt das Wort. So bin ich groß geworden. Das war die Ansage aus unserer Kirchengemeinde damals. Darum geht es, wenn die Zeit knapp wird oder verrückt. Aber tatsächlich schlägt er vor, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und verzichtet auf schwache oder auch zerstörerische Ersatzsubstanzen. Das ist ein starkes Stück. Und ich fand das, ich lese jetzt noch weiter, aber ich finde das so stark, dass ich diesen Satz, lasst euch viel mehr vom Heiligen Geist erfüllen, nachher noch mit uns weiter genau anschauen möchte. Weiter geht es nämlich, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ich erkläre gleich, warum das ein großer Zusammenhang ist und der Gedanke bis dorthin geht in Ehrfurcht vor Christus. Aber erstmal, lasst euch vielmehr alle Zeit von Gottes Geist erfüllen. Kann man es lesen? Ja, erfüllen. In dieser Farbe von der Flamme. Denn die Flamme zu Pfingsten ist ja das Ereignis, wo Gott seinen Geist über alle ausgießt, die ihn als die Jesus als den auferstandenen Herrn verkünden und im Herzen bekennen. Das ist der Heilige Geist. Der kommt wie zerteilt von Feuerzungen auf die Köpfe. Es ist nicht nur eine Wärmeenergie, es ist die Person des dreieinigen Gottes, eine Person des dreieinigen Gottes und doch irgendwie nicht stofflich, körperlich anwesend, wie Jesus das war. Aber Jesus sagte, ich werde gehen. Und das ist gut, denn sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Aber wenn ich gehe, wird der Heilige Geist kommen. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und jetzt sagt Paulus, der Heilige Geist ist unter euch. Klar, das ist so. Wir haben ihn empfangen und sind versiegelt durch den Heiligen Geist an dem Tag, wo wir die Errettung geschenkt bekommen haben oder er uns wiedergeboren hat in das neue Leben von Gott, wir Teil von Gottes Kernfamilie wurden. Viele sagen, alle Menschen sind Gottes Kinder. Würde ich sagen, ja, wir sind alle Gottes Geschöpfe und auf eine Art und Weise deswegen auch Gottes Kinder. Aber die Frage ist, gehörst du zur Kernfamilie Gottes dazu? Weißt du, dass der Vater dich adoptiert hat und du zurückkommen kannst zum Haus des Vaters? Oder bist du noch wie ein Waisenkind unterwegs? Und wenn wir das haben, das ist wie als ob der Heilige Geist uns das bezeugt. Du gehörst dazu. Du bist Teil seiner Familie. Jetzt ist nachher nicht mehr die Frage, ob du den Heiligen Geist hast. Die Frage ist vielmehr, ob der Heilige Geist dich hat. Du hast den Heiligen Geist, ganz bestimmt, wenn du diese Erfahrung Gottes gemacht hast. Die Frage ist, wie viel er von mir hat, wie viel er von dir hat, wie viel er in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde, wie viel hat die EFG Paderborn den Heiligen Geist? Na klar, ganz sicher. Wie viel von der EFG Paderborn hat, also ihr habt den Heiligen Geist, aber wie viel von der Gemeinschaft hat der Heilige Geist? Wie viel darf er einnehmen? Wie viel Raum darf er in deinem Leben haben? Und hier finde ich die Formulierung von Paulus so schön. Ich musste für mein Lehramtsstudium mein Latinum an der Uni nachholen. In der Schule haben sie gesagt, ach was, mach doch nicht Latein. Ist ganz unwichtig, braucht niemand, aussterbende Sprache. Mach doch Informatik. Und dann haben wir gelernt, mit QBasic zu programmieren, eine ausgestorbene Sprache mittlerweile. Das ist eine Programmiersprache, die keiner verwendet. Das war nicht zukunftsweisend. Latein hätte ich gebraucht. Latein gibt es schon so lange, kann man immer noch was mit anfangen. Und tatsächlich muss ich dann an der Uni nachholen, deswegen kommt jetzt vielleicht ein bisschen oberlehrerhaft daher, wenn wir lateinische Namen verwenden für die Grammatik, aber lass uns das einfach mal machen. Hier geht es nämlich darum, dass Paulus das in einem Passiv formuliert. Lasst es zu. Lasst euch vielmehr alle Zeit vom Heiligen Geist erfüllen. Besorgt auch nicht mit Wein. Lasst euch vielmehr vom Heiligen Geist abfüllen. Hört sich falsch an. Aber erfüllen. Lasst das zu. Es ist eine Sache, die du nicht selber tun kannst. Wenn ich frage, wie viel hat der Heilige Geist von dir, dann kannst du das gar nicht machen, dich mit dem Heiligen Geist vollstopfen. Du kannst es nur zulassen, dass er Raum gewinnt. Interessant, oder? Etwas, was wir nicht selber machen, so wie bei der Taufe. Eigentlich merken wir, dass es sprachlich falsch wäre, wenn wir sagen, ich habe mich getauft. Man würde eher sagen, ich habe mich taufen lassen. Etwas, was man empfängt, so wie du den Heiligen Geist empfängst. Das ist wie Weihnachten. Die schönsten Geschenke kauft man sich eigentlich nicht selber. Sondern jemand anderes hat an dich gedacht und hat dir einen Herzenswunsch erfüllt. Und wenn es besonders passt, und manchmal muss es eine Kleinigkeit sein, aber in dieser Geste, in dieser Kleinigkeit, kommt die ganze Liebe zum Ausdruck und die hättest du dir nicht selber kaufen und schenken können. Es ist wie bei der Liebe, wir empfangen sie. Den Heiligen Geist kannst du nur empfangen. Oder du kannst es wie bei den Geschenken auch ignorieren oder verweigern und sagen, nee, möchte ich nicht. Danke, aber dieses Geschenk behalte es mal für dich. Ist mir zu riskant, wenn ich das jetzt aufmache, vielleicht mag ich nicht, was dann passiert. Jesus sagt an einer Stelle, schaut, wenn selbst ihr zur Liebe nur bedingt fähigen Menschen, wir sind nicht vollkommen zur Liebe fähig, wir sind nur bedingt zur Liebe fähig, aber selbst wir Menschen, wenn wir unseren Kindern, wenn die uns um Brot bitten, wenn wir denen nicht Steine, Schlangen oder Skorpione geben, sondern das, worum sie bitten, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch, wenn ihr ihn um den Heiligen Geist bittet, wird er euch den Heiligen Geist geben, was gut ist und nicht böse, gefährlich oder falsch. Wir dürfen ihn um den Heiligen Geist bitten und zulassen, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Ich bin so aufgewachsen, dass es eine gewisse Sorgfalt oder auch Ängstlichkeit bei dem Thema gab. Gerade weil es so andere Christen gab, die es hart übertrieben haben bei dem Thema, fanden wir als Gruppe. Und deswegen haben wir gesagt, mit denen haben wir eigentlich nicht so viel zu tun. Wir sehen das anders. Wir sehen das grundsätzlich eher biblisch, so textlich, nicht so emotional erfahrungsorientiert, sondern mehr nüchtern. Und jetzt habe ich aber ein Problem, weil das Zweite hier, die zweite Beobachtung ist, das ist ein Imperativ. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Da gibt es keine Option für die Gruppe, die gerne Heilig Geist orientiert ist und die andere, die sagt so mehr so das Wort. Nee, im Wort lesen wir, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine Aufforderung ist, ein Imperativ, eine Befehlsform. Das müsste man mit Ausrufezeichen eigentlich schreiben. Und du kannst das natürlich weiter ignorieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir zurzeit ist oder wie du groß geworden bist. Man kann sagen, ja, Heiliger Geist schon, aber bitte nicht zu viel. Tatsächlich bin ich so groß geworden, dass wir natürlich gesagt haben, wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber in unserer Praxis hätten wir die Dreieinigkeitsformel eigentlich oder die trinitarische Formel so sprechen müssen, in unserer Frömmigkeitspraxis. Glauben wir an Gott, den Vater, so ein wenig? An Christus, den Sohn, der gestorben und auferstanden ist zur Vergebung unserer Sünden? Absolut. Und vor allem die Basis des Wortes Gottes. Der Heilige Geist hatte da nicht so richtig viel Platz. Und natürlich haben wir gesagt, da gibt es andere Christen, die glauben an Gott, Vater, Sohn und ihre ekstatischen Erfahrungen. Weil für die das die Grundlage ihres Glaubens schien. Für uns sah das so aus, weil wenn du dorthin gehst und dann in einer Lobpreiszeit für dich beten lässt und dann nachher auch noch nach hinten umkippst, da ist es ja nicht mehr ganz so verstandgeleitet. Es ist ja eher emotional. Wo in der Bibel heißt es, dass unser Glaube verstandgeleitet sein soll? Eigentlich ganzheitlich. Verlass dich nicht nur auf deinen Verstand, heißt es, sondern verlass dich auf Gott allein. Aber Gott, was ist, wenn er dein Herz erreichen möchte, wenn er ganzheitlich wirkt in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen und in deinem Körper und in deiner Seele und dein Verstand genauso anspricht wie dein ganzes Sein? Und tatsächlich habe ich festgestellt, wäre eigentlich nochmal eigene Predigt, dass wir voll Angst hatten vor unseren Gefühlen. Das war das eigentliche Problem. Dass wir Angst hatten vor dem Heiligen Geist, weil der vielleicht was Emotionales macht und wir nicht wussten, wie geht es dann mit unseren Gefühlen. Also was passiert dann? Und deswegen wollten wir das lieber ausklammern und wollten eigentlich so sagen, ja, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist optional für Christentum 2.0, wenn man halt so eine besondere Erfahrung nochmal gemacht hat mit dem Heiligen Geist. Ich habe dann auch Menschen kennengelernt, die waren wirklich ernstzunehmende Christen und die hatten so eine besondere Erfahrung mit dem Heiligen Geist und dachten, na ja, gut, ich will sie nicht absprechen, aber ich muss es ja auch nicht kopieren. Tja, dritte Beobachtung. Paulus schreibt das im Partizip des Präsens. Jetzt wird es wirklich nerdy. Das ist eine Sache, die können nur die Griechen so machen, kann man nur in griechischer Sprache machen. Und weil es im Griechischen geschrieben ist, das ist ein Partizip, das zeigt, dass es andauernd sein soll. Also nicht nur eine einzige großartige Erfahrung, sondern etwas Ununterbrochenes. Man könnte es am besten damit vergleichen wie mit dem E-Auto, das zur Ladestation fahren muss, um die Batterie zu laden, und der Straßenbahn, die permanent verbunden ist mit der Oberleitung, wo die ganze Zeit Strom fließt. Seid Straßenbahn erfüllt Christen vom Heiligen Geist. Seid also die ganze Zeit in der Verbindung mit Gott und lasst euch die ganze Zeit vom Heiligen Geist erfüllen. Es ist schwierig, das zu übersetzen, aber man müsste es ungefähr so sagen. Seid euch alle Zeit vom Heiligen Geist erfüllen lassend. Jetzt wird es sprachlich nicht mehr rund. Aber das meint eigentlich dieser Satz. Lasst es andauernd zu. Ihr könnt es nicht selber machen. Aber seid das. Aufforderung. Ohne Unterlass, könnte man übersetzen. Wir brauchen so Hilfsworte dafür, damit es deutlich wird. Und das Schöne an der Stelle ist, dass es eben nicht in erster Linie eine einmalige große Sache ist. Keine Frage, das kann der Heilige Geist wirken. Und er hat es auch schon in meinem Leben gewirkt und ich hoffe auch in eurem Leben, dass Gottes Geist wirklich erfahrbar ist. Körperlich vielleicht, im Herzen erfahrbar. In der Gemeinschaft erfahrbar. Aber selbst wenn nicht, ist die Einladung und die Aufforderung, jeden Morgen aufzustehen und jeden Morgen so zu leben, dass ich sage, Heiliger Geist, du darfst mich erfüllen, ich bin offen für dich. Manchmal beten wir, komm, Heiliger Geist. Dann sagt er, bin schon da. Aber ehrlicherweise müssen wir sagen, Heiliger Geist, hilf mir zu verstehen, dass du bereits da bist. Er ist ja schon um uns. Er ist sogar in uns. Die Frage hat, darf er alles ausfüllen? Und jetzt wird es interessant. Denn wenn das keine Option ist, sondern eine Aufforderung für dich, und ich könnte jeden Einzelnen einmal kurz anschauen, für jeden von uns. Und Paulus sagt, so sollen wir leben. Das ist ein kluges Leben angesichts des Todes und dieser verrückten Zeit. Lass uns die Zeit gut nutzen, indem wir uns ununterbrochen vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Wie denn, bitteschön, Michael, wie soll das gehen? Naja, ich habe versprochen, drei Arten mitzubringen, wie man sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen kann. Und hier kommen sie. Wir lesen einfach mal weiter. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aufs tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Dieser Text, jetzt müssen wir ein bisschen, ein letztes Mal machen wir noch Grammatik, okay? Das ist so geschickt verknüpft miteinander, dass man den Text so lesen könnte: Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, alle Zeit. Dann werdet ihr einander ermutigen mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Dann werdet ihr singen und jubeln aufs tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und Gott danken, dem Vater, immer und für alles. Und dann werdet ihr euch einander unterordnen, weil ihr das aus der Ehrfurcht vor Christus tut. So ungefähr. Aber das ist so interessant verknüpft, dass man es auch lesen könnte. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, alle Zeit, indem ihr einander ermutigt mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Indem ihr singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und indem ihr Gott dankt, dem Vater, immer und für alles. Und indem ihr euch einander unterordnet, denn das tut ihr aus Ehrfurcht vor Christus. Beides ist also möglich, weil da so wieder ein interessantes Partizip ist. Man müsste vielleicht Folgendes sagen. Man müsste sagen, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, ermutigend einander mit Psalmen und Lobgesängen von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Da wäre das Partizip. Ermutigend. Auf eine ermutigende Art und Weise lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen oder lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Daraufhin werdet ihr einander ermutigen. Das ist das Ergebnis, aber es ist auch das Mittel, das Werkzeug, das hier beschrieben wird. Und da haben wir es. Jetzt sind wir doch richtig charismatisch, oder? Also mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, Klammern auf, in Sprachen, die du noch nicht gesprochen hast, Klammern zu. Weiß ich nicht, ob das Sprachengebet hier gemeint ist. Vielleicht. Auf jeden Fall sollen wir Gott loben und zu ihm singen. Auf eine großartige Art und Weise. Und das erfüllt einen richtig. Und dann würden wir auch sagen, ja, das sind die Leute, die auch so von sich sagen, boah, ich bin so vom Heiligen Geist erfüllt. Oh, heute war es so richtig, so eine dichte Atmosphäre. Heute war richtig Salbung da. So ein Sprachgebrauch, den man dann hört. Und dann war es einfach schade, dass die Predigt so lang und die Lobpreiszeit so kurz war und dass so wenige irgendwie mitgemacht haben. Und irgendwie müssten wir alle noch viel mehr einfach im Lobpreis drin sein. Und das sind Personen, die dann die Hände heben und richtig mitgehen und das Ganze. Und ich habe euch... ich habe das immer so ein bisschen schwierig gefunden. Ich habe halt anders das kennengelernt. Ja, und was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So, das war immer unangenehm, bis ich dann dachte, aber ich bin biblisch. Und deswegen habe ich lange mal in der Bibel geschaut. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht. Wir müssen ja ein bisschen überspringen, aber da kommen die gleich. Wir gehen nämlich dann gleich hier durch. Ja, so. Hier heißt es. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Heißt es in den Psalmen. Na gut, davon dürfen wir ausgehen, dass das in den Psalmen steht. Gibt ja auch ein paar Psalmen, die wirklich überschwänglich sind, voller Freude. Und das sind natürlich auch aus dem Volk Israel. Ne? Die Kinder Israels haben nochmal anders Gott gefeiert, als wir das so machen. Allerdings finden wir so ein Vers sogar in den Klageliedern. Ihm wollen wir unsere Herzen öffnen, zu ihm, der im Himmel wohnt, die Hände erheben und beten. Selbst in der Klage kann ich Gott preisen. Wir haben Lobpreis. Was wir nicht so oft praktizieren, ist Klagepreis. Aber auch das ist möglich. Und eine letzte Sache habe ich gefunden, diesmal im Neuen Testament. Da schreibt Paulus, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Oh, es ist neutestamentlich und gemeindemäßig, dass man die Hände zum Gebet erhebt oder auch vielleicht zum Lied und zum Lob. Vielleicht nicht unbedingt, aber wenigstens in der Gebetsgemeinschaft wurde gemeinsam so gebetet, oder? Ist ungewöhnlich für uns, müssen wir auch nicht machen. Ich sage nur, es wäre möglich. Ich mag an dieser Körperhaltung allerdings Folgendes. Gott, hier bin ich. Oder auch füll mich bitte, Heiliger Geist, erfülle mich neu für diesen Tag. Ich möchte die ganze Zeit ununterbrochen von dir erfüllt sein. Ich möchte mit dir in Verbindung sein. Ich greife die Oberleitung des Heiligen Geistes und sage, füll mich bitte. Weil ich es nicht aus eigener Kraft machen will, das Leben meistern. Ich möchte nicht auf der Kraft des Verstandes heraus oder aus der Kraft der guten Überlegungen heraus leben. Nicht falsch verstehen, der Verstand ist was Wunderbares. Gehirn ist ja keine Seife, wird ja nicht weniger, wenn man es nutzt. Sollen wir ja machen, dürfen wir ja machen. Aber ich glaube, dass das andere eben genauso dazugehört und dass wir das voller innerer hier Psalmen und Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, dass wir das so ganz und mit allem machen dürfen. Jetzt kommt aber was Interessantes. Das tun wir nicht, damit wir eine gute Zeit haben, sondern wir kommen zusammen und loben Gott zur Ermutigung einander, der anderen. Wir ermutigen einander damit. Im besten Fall halten wir uns vielleicht dabei in den Händen oder sehen uns oder geben uns gegenseitig einen brüderlichen oder geschwisterlichen Segen mit. Ich war mal bei einer Abendmahlsfeier, da wurde, bevor das Abendmahl gefeiert wird, gab man sich gegenseitig den Segen Gottes zugesprochen. Und zwar hat die Gemeinde das so gemacht, dass man immer beide Hände ausgestreckt hat und die andere Person hat beide Hände gegriffen. Und dann hat man sich an so einen doppelten Händedruck gegeben und gesagt, Gottes Friede sei mit dir und mit dir. Und das war eine starke Sache, ohne zu viel Körperberührung. Nicht jeder mag das mit dem umarmt werden. Aber es war etwas, wo man sich gegenseitig ermutigt hat, auf Gott hingewiesen hat, Psalmen und Lobgesänge. Eine Sache, die nach außen geht und die stark ist für die Gemeinschaft. Eine zweite Sache habe ich gefunden und die ist, singt und jubelt aufs tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles. Und das ist von den Verben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so verknüpft. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, singend und jubelnd aufs tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn, Gott dankend dem Vater immer und für alles. Also wenn wir diese drei Sachen machen, singen und jubeln aus tiefstem Herzen. Jetzt wird es eigentlich emotional. Jetzt ist wirklich mit ganzem Herzen, mit ganzen Emotionen, mit ganzen Gefühlen dabei. Aber es ist wie in deinem Herzen und das ist der Ort, wo auch die Dankbarkeit ist, richtig? Also wenn das erste war Lobpreis für Gott, die erhobenen Hände, dann sind es jetzt die ans Herz gehaltenen Hände. Oder auf den Brustkorb gelegte Hände und sagt, Gott, ich bin dir so dankbar, ich bin dir so dankbar für alles das, was du mir schenkst und was du mir gibst. Es leuchtet uns ein, dass es eine Folge ist von der Erfüllung des Heiligen Geistes. Aber wie interessant ist es, dass das auch das Werkzeug ist. Wir müssen nicht in erster Linie sagen, komm, Heiliger Geist, fülle mich, das ist nicht verkehrt. Aber du kannst genauso sagen, dafür bin ich dankbar und dafür bin ich dankbar und du merkst, wie Gottes Geist sich in dir ausbreitet und Raum gewinnt. Es hat etwas Inneres aus tiefstem Herzen. Und das Herz ist ja nicht nur für die Gefühle da, sondern auch für den Verstand. Das Herz ist das Bild in der Bibel für Verstand und Gefühle, Wille und Gewissen, alles zusammen, dieser innere Mensch. Und wenn ich meinen inneren Menschen auf Gott ausrichte, wenn ich Gott danke, muss ich denken. Ohne denken gibt es kein Danken. Und wenn ich meine Gedanken auf Gott ausrichte und ihm danke, wird es etwas in meinem Herzen verändern. Und es macht den Raum auf und es baut den Landeplatz für den Heiligen Geist und auch die Ausbreitungsmöglichkeit. Und das ist uns etwas näher wahrscheinlich, oder? Na, ich hoffe doch. Wir drücken ja unsere Gefühle nicht ganz so oft nach außen aus, aber haben wir in uns drin wirklich ein dankbares Herz oder eher ein nörgelndes Herz? Oder eins, das jammert? Oder voller Sorgen schwer ist oder voller Bedauern zurückschaut und denkt, hätte ich mal. Die dritte interessante Sache ist, dass sich gegenseitig unterordnen. Und auch hier ist es wieder so formuliert, dass es zudem lasst euch erfüllen, untereinander sich unterordnend. Tut das aus der Ehrfurcht vor Christus. Und das ist die Frage, tut dieses Unterordnen oder alle diese drei Sachen, tut das aus Ehrfurcht vor Christus. Aber in der gegenseitigen Unterordnung liegt auch ein Schlüssel zur Erfüllung des Heiligen Geistes. Jetzt sind wir aber nicht mehr so mit den Händen erhoben. Jetzt haben wir auch nicht mehr die Hände auf unserer Brust. Jetzt haben wir die Hände unten im Dreck. Jetzt sind wir kniend. Jetzt ordnen wir uns einander unter. Und je nachdem, welche der drei Haltungen mehr deine ist, wähl die doch aus und sag, die werde ich praktizieren, dass der Heilige Geist mich ganz erfüllen kann. Dass ich mich nicht widersetze. Ich lobe Gott und schaue auf ihn. Ich danke ihm in mir drin und ich beginne anderen zu dienen, mich gegenseitig, es geht eine gegenseitige, keine einseitige, eine gegenseitige Unterordnung. Wisst ihr, was interessant ist? Danach schreibt Paulus über das, die gegenseitige, ist wichtig, danach schreibt Paulus über die gegenseitige Unterordnung in der Ehe, in dem Verhältnis von Chef und Arbeit, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In der Antike heißt das Herren und Sklaven. Manche finden sich in dem Bild auch besser wieder. Und auch in der gegenseitigen Unterordnung oder in dem Verhältnis von Eltern und Kindern. Und da macht das ganz praktisch. In den echten Lebensbezügen, in denen wir sind, sagt uns Paulus, ordnet euch einander unter. Und das sagt, ich glaube, das sagt nicht nur er, sondern das sagt der Heilige Geist an der Stelle durch ihn oder Jesus in seinem Wort, durch den Heiligen Geist, in Paulus' Feder. diese gegenseitige Unterordnung, wenn sie fehlt, kann das sehr schnell, würde ich sagen, die Ausbreitung des Heiligen Geistes eindämmen, indem wir auf unser Recht pochen, uns durchsetzen wollen, das kommt gar nicht in Frage, dass ich jetzt zurückstecken muss. Warum soll denn deine Meinung mehr gelten als meine Meinung? Und im Streit und im Nörgeln ist es nicht so, dass der Heilige Geist weggeht, aber er wirkt nicht mehr ungehindert. Er kann sich nicht mehr ausbreiten und er kann nicht mehr. Wir sind nicht mehr erfüllt vom Heiligen Geist, wir sind erfüllt von unserem Denken. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber das sind diese drei Schlüssel. Da haben wir es. Sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen durch Lobpreis, Dankbarkeit und gegenseitige Unterordnung. Ich glaube, da ist ein echter Schlüssel drin, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Jetzt, was wir hier praktizieren können, gleich schon heute Morgen, ist der Lobpreis. Haben wir schon gemacht? Wird auch noch Lieder geben, die wir machen. Und dann, wie geht's weiter? Du kannst sogar noch in dieser Zeit des Lobpreises oder auch des Gebets für dich in deinem Herzen beginnen, Dinge zu nennen, für die du dankbar bist. Mach das ganz aktiv. Seit einem halben Jahr versuche ich, wenn ich Tagebuch schreibe, ich schaffe es nicht jeden Abend, aber wenn ich es mache, jeden Abend einen Satz aufzuschreiben, wofür ich heute dankbar bin. Kann man machen. Dankbarkeit ist ein Muskel. Trainier ihn, dann wird es größer. Dann wird er stärker. Und die gegenseitige Unterordnung, ja, lass uns das mal in unseren Familien anfangen zu üben. Vielleicht ist das schon sehr stark, das ist schön. Ich möchte eine letzte Sache bei der gegenseitigen Unterordnung sagen, als Erinnerungshilfe. Dabei geht es nicht darum, dass wir möglichst schnell vor anderen Menschen knien und dann denken, jetzt haben wir uns untergeordnet, indem wir sagen, ja, du hast recht, ja, stimmt, du hast recht, ich habe keine Berechtigung, da zu sein oder eine Meinung zu haben, ich mache das, wie du das willst. Nein, das ist nicht Unterordnung. Das ist nicht Demut, das ist Armut. Wahre Demut sagt, in dieser verrückten Welt, wo es immer irrer wird, werde ich vor nichts anderem mich hinknien, außer vor Gott allein. Nur vor Gott beuge ich meine Knie und bete ihn an. Mit Lobgesängen und geistlichen Liedern, die der Heilige Geist eingibt, in voller Dankbarkeit. Und nichts, kein politisches System, keine medizinische Vorgabe, kein biologische Kampfstoffe oder was auch immer, keine Kriege, nichts, keine religiöse Systeme, nichts wird mich in die Knie zwingen. Ich knie alleine vor Gott. Deswegen kann ich vor Menschen aufrecht stehen. Aber weil wir aufgefordert sind zur gegenseitigen, freiwilligen, gegenseitigen Unterordnung, knie ich gerne für dich, nicht vor dir. Denn Christus ist mein Herr, du bist es nicht. Aber weil Christus mein Herr ist, möchte ich dir dienen in aller Freiheit und Freiwilligkeit, ohne dass du mich zwingen könntest. Das ist wahre Freiheit. Diese drei Dinge werden auch angegriffen. Der Feind will nicht, dass wir Gott lobpreisen durch Liedern. Wie macht er das? Indem er uns die Lieder verbietet? Ich glaube nicht, das Gegenteil. Indem er uns überschwemmt mit Liedern. Deswegen mach das Gedudel einmal aus und mach deine persönliche Stimme und deine Lieder an. Weniger Radio, mehr Worship. Dankbarkeit. Der Feind greift unsere Dankbarkeit an, nicht indem er uns Sachen wegnimmt, sondern indem er uns so viel gibt, dass es uns selbstverständlich ist und wir überhaupt nicht mehr dankbar sein können. Ich mag diese Sendungen, wo Leute als Survival-Truppe irgendwo unterwegs sind und nichts mehr haben, außer vielleicht ein bisschen Heidelbeeren oder Blaubeeren, die sie essen können, oder mal einen Fisch, den sie fangen, irgendwo in der Wildnis von Kanada. Und dann sagt der in diesem Beitrag, das war das leckerste Essen, das ich von meinem ganzen Jahr, das war das Beste des Jahres. Dieser Fisch, ich denke, der war verbrannt, der hatte nach einer Fischsuppe draus gekocht, es war irgendwie, der Topf war dreckig und harzig und das ist doch alles nicht lecker. Wenn du fast nichts mehr hast, kannst du für das Wenigste dankbar sein. Weißt du, was der Feind macht? Er müllt dich zu mit Sachen, die du nicht brauchst und deine Dankbarkeit geht verloren. Damit du bloß nicht erfüllt wirst vom Heiligen Geist. Krass, oder? Vielleicht kann man mal in dieser, früher war die Adventszeit eine Fastenzeit. Ist doch interessant, oder? Ich werde dieses Jahr ganz bewusst Glühwein fasten. Ich werde dieses Jahr kein Glühwein trinken, auch nicht den Weißen. Und dann zu Weihnachten ein erstes Schlückchen Rotwein. Ist doch gut. Sauft euch nicht voll Wein. Ja, aber genießen kann man es schon. Genießen darf man es. Und die gegenseitige Unterordnung, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir die ganze Zeit bedient werden, dass wir denken, also jetzt mache ich mir doch nicht die Finger dreckig. Also diese Arbeit ist doch über meinem Niveau. Als ob wir glauben, wir hätten einen Anspruch darauf, uns immer bedienen zu lassen und nicht den anderen zu dienen. Nee, lass das nicht zu, dass der Feind dich damit in die Irre leitet. Durch Lobpreis, Dankbarkeit und gegenseitige Unterordnung, weil wir vor Gott knien, können wir für Menschen knien. Amen. Amen.